Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2,
1. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Gründes on Air dabei seid. Ich bin Jana und heute auf ein Bier bei Marktpilot im brandneuen Büro. Deswegen kann es vielleicht ab und zu mal zu kleinen Hintergrundgeräuschen kommen, aber lasst euch davon nicht stören. Ich spreche heute mit einem der Gründer von Marktpilot, und zwar Tobi. Hi Tobi.
Hallo Jana.
Marktpilot ist ein Startup aus Esslingen, das erstmalig volle Markt-, Wettbewerbspreis- und Lieferzeitentransparenz für Kaufteile von Maschinenherstellern schafft. Und Sie sind eines der Top 50 Startups der FAZ, und zwar die Nummer 38, und haben letztes Jahr den Cyber One Award gewonnen. Und ich finde, Marktpilot ist eines der spannendsten Esslinger Startups, weil sie so schnell gewachsen sind in den letzten, im letzten Jahr eigentlich vor allem. Und weil es einfach faszinierend ist, zu sehen, was bei euch von Mal zu Mal da vorangeht.
Ja, vielen Dank.
Genau. Jetzt vielleicht erstmal zu Anfang die Frage, wie habt ihr euch im neuen Büro eingelebt? Wie war so der Umzug von den Gründerspaces jetzt zum Flüggi werden?
Ja, sehr verrückt auf jeden Fall. Also wir haben eine sehr tolle Zeit auch gehabt in den Gründerspaces. Das hier tatsächlich dann nochmal was Eigenes zu haben, ist schon mal was ganz anderes. Und ich erzähle mal die Geschichte am Anfang. Als ich einen Mietvertrag unterschrieben hatte im November etwa letzten Jahres, da habe ich noch eine Klausel aufgenommen in den Mietvertrag, dass wir Untermieter haben dürfen. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wir auf den 170 Quadratmetern, die wir haben, langsam schon zu klein werden und jetzt uns schon Gedanken machen müssen über neue Räumlichkeiten. Also wirklich super schön. Haben uns wohlig warm eingerichtet. gute Mischung zwischen altem Büro, knapp 600 Jahre alt, und neuer Einrichtung, fühlen uns ultra wohl hier und sind sehr froh, das Büro zu haben.
Ja, sieht echt richtig cool aus. Und vor allem das tolle Marktpilot-Logo gleich vorne dran.
Ganz genau, ja.
Wie fühlt sich das an jetzt?
Ja, ich kann es mir mal gar nicht so richtig fassen, weil es halt wirklich so schnell ging alles. Es ist schon ein sehr verrücktes Gefühl, aber auch ein Gefühl von viel Verantwortung haben. Also nicht nur ultra gut, aber vor allem das Verantwortungsthema einfach damit klarzukommen, ist natürlich auch sehr wichtig. Wenn ich hier durchlaufe, ich habe immer ein dickes Grinsen im Gesicht und freue mich auch schon auf alles, was kommt in der Zukunft.
Echt cool. Und wie schnell das jetzt auch alles ging.
Ja.
Erzähl mal vielleicht kurz doch, wann hast du denn gestartet?
Wir haben gestartet am 2.4. letzten Jahres, 2020, wo wir das Ganze gegründet haben, offiziell. Die Idee Marktpilot gibt's aber schon seit 2016, so grundsätzlich. Ich habe damals nach meiner Ausbildung die Idee gehabt. Ich habe bei einem Maschinenbauunternehmen gelernt gehabt, eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht in Heilbronn und danach noch ein paar Jahre dort gearbeitet. Auch während meinem Fachabi, wo ich danach geholt habe, und während dem Studium aktiv dort gearbeitet und da auch schon das Einzelunternehmen, das erste in Anführungszeichen kleine Einzelunternehmen, ausgegründet, aber gar nicht so richtig mit dem Sinn, wirklich da nach dem Studium gründen zu wollen, sondern das war für mich erstmal, als ich es gegründet hatte, ein Werkstudentenjob, wo ich mehrere Unternehmen gleichzeitig bedienen konnte. Und dass ich da validiere, wusste ich eigentlich gar nicht.
Spannend. Aber das heißt, wie hast du es am Anfang gemacht, alles?
Ja, die Firma Illig, da habe ich meine Ausbildung gemacht und es war quasi schon nach der Ausbildung der erste Kunde mit dem Abteilungsleiter, der heute unser Sales Director ist, mit dem konnte ich und kann ich immer noch ganz gut. Er fand die Idee damals ziemlich cool und wir haben auch wirklich aktiv an den Zahlen schon gesehen gehabt, dass es richtig was bringt. für die Unternehmen. Und ja, die Idee war, es zu automatisieren, die ganze Idee, die da entstand. Und ich habe grundsätzlich mal die Idee nicht nur bei dem einen Maschinenbauunternehmen getestet, sondern in verschiedenen Branchen, verschiedenen Märkten, bei verschiedenen Kunden, um dann letztlich zu sagen, okay, ich bin mir sicher, dass es Potenzial gibt in dem Bereich, und dann auch einen ersten strategischen Partner gewonnen gehabt, um dann zu sagen, okay, und jetzt die Entscheidung ist getroffen, das Ganze sollte gegründet werden oder wird gegründet, was dann am 2.4., also jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, passiert ist. Ja.
Cool, herzlichen Glückwunsch dazu noch.
Dankeschön.
Sehr gut. Wir sprechen ja heute über die Incubation-Phase, das heißt, da wo es wirklich dann spannend wird, die ersten Kunden nochmal, wenn du da zurückblickst, das Operative wird wirklich nochmal, ja, finalisiert, dass es startklar ist für die Skalierung, und man schaut sich nochmal den Markt an,
ja,
und die Wirtschaftlichkeit. Wenn du da jetzt gerade nochmal zurückschaust, du hast es am Anfang alles manuell gemacht, richtig?
Genau, am Anfang war es ein ordentlicher manueller Prozess dahinter und ja, man hat halt geguckt, ob das System grundsätzlich funktioniert und ob die Idee, ob das überhaupt was bringt, die Daten, die man da quasi schürft und bereitstellt, ja, aus dem manuellen Doing hat man recht schnell gemerkt, dass es ja, nicht arg nachhaltig ist. Also die Daten an sich waren super zu dem Zeitpunkt, wo die Daten entstanden sind für unsere Kunden, aber die Daten werden alt und wenn man jetzt beispielsweise 300 Ersatzteile hat, wo man Preise recherchiert, wo man Lieferzeiten recherchiert, dann dauert es eine gewisse Zeit, vielleicht so 8 bis 10 Wochen, und nach den 8 bis 10 Wochen kann man eigentlich wieder von neuem anfangen, weil die ersten Preisdaten, die man recherchiert hat, sind schon wieder alt und daher auch die Idee, das Ganze zu skalieren und nachhaltig zu gestalten.
Und wie war dann der Shift von dem manuellen zu dem automatisierten? Und habt ihr auch das Ganze schon verkauft, als es noch manuell war oder erst, als es dann automatisiert war?
Ja, ja. Also erstmal zur ersten Frage, wie war der Shift von manuell zu automatisch? Es war ein sehr, sehr langer Prozess tatsächlich. Auch eines der größten Learnings, die ich eigentlich in der Phase hatte, weil ich den Programmieraufwand ganz falsch eingeschätzt hatte. Ich dachte, das ist quasi ein einmaliges Doing. Ich dachte, das geht in einer recht kurzen Zeit. Mittlerweile sind wir seit Jahren wirklich dran, das zu entwickeln und noch lange nicht fertig und es sind ganz viele neue Ideen auch gekommen. Ja, ich hatte damals einen Kollege mit dran, der das Ganze mit aufgebaut hat, oder mehrere Kollegen mit dran, die es auch mit aufgebaut haben, die auch teilweise abgesprungen ist. Einer ist zu Google gegangen damals, den ich ja über ein Jahr dran hatte. Genau, dann habe ich irgendwann über einen Kommilitone den Amin kennengelernt, unser Mitgründer bei Marktpilot, die technische Komponente bei Marktpilot und ja, damit ein super Typen, aber auch einen wirklich richtig, richtig guten Entwickler, Softwareentwickler gefunden, der da voll Bock drauf hat und bis heute für das Thema brennt. Genau, das war so der Shift. Dann gab es ja, die ersten Herausforderungen, wie die Software gestaltet werden sollte. Aber da ich jetzt einen Amin dabei hatte, haben wir da schon super Schritte gemacht, auch später dann mit dem ersten Mitarbeiter, mit Jonathan, der uns ja auch nochmal ordentlich professionalisiert hat in der Richtung. Und zur zweiten Frage von dir, haben wir auch die händischen Daten schon verkauft? Ja, auf jeden Fall haben wir die verkauft und es war auch sehr wichtig, dass wir die verkauft haben, weil wir haben viele Fehler gemacht am Anfang, aus denen wir alle lernen konnten. Wir hatten ein Geschäftsmodell, ein Pricing, internes Pricing von uns, das was ganz anderes war als das, was wir heute haben. Und ja, wir haben gelernt, Software zu verkaufen. Wirklich hatte ich gar keine Ahnung, wie man Software verkauft. Ich kam damals aus einem Maschinenbauunternehmen. Wenn ich irgendwas verkauft habe, waren das irgendwelche physischen Produkte, wo man Messschieber ansetzen konnte und gucken konnte, ob die Qualität stimmt. Bei einer Software ist es halt natürlich was ganz anderes und es verkauft sich ganz anders. Und ja, von der Phase am Anfang, das war jetzt wirklich eine recht lange Phase, da habe ich wirklich profitiert und profitiere ich heute noch davon. Einerseits von den Kontakten, die sind mittlerweile auch teilweise wieder Kunde, und auf der anderen Seite ja, von den ganzen Learnings, dass ich einfach sehr häufig ja, so auf gut Deutsch auf die Schnauze gefallen bin und viel daraus gelernt habe. Genau, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Okay, spannend, dass du das auf jeden Fall nochmal Fehler eigentlich machen würdest, finde ich.
Ja, also auch bis heute gilt, ich lade immer jeden dazu ein, viele Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Kein Mensch ist fehlerfrei und das Wichtige ist vor allem, dass man einen Fehler macht, dass man daraus lernt und dass man den Fehler halt im besten Fall ein zweites Mal oder natürlich kein drittes Mal macht, am besten schon kein zweites Mal. Und vielleicht dann die Schlüsse daraus zieht, warum der Fehler auch entstanden ist. Also dass man auch wirklich sich selber hinterfragt. Also das ist wirklich, gerade im Startup-Umfeld, wirklich sehr, sehr wichtig.
Das finde ich ein spannender Punkt, eigentlich gerade auch, wenn man sein Unternehmen erstmal so aufbaut, wie man da die Fehlerkultur auch von Anfang an etablieren kann.
Ja.
Sagst du einfach das immer wieder, macht Fehler oder macht ihr so, reflektiert ihr zusammen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also im besten Fall, nicht falsch verstehen, macht keiner Fehler, weil wir schon alles bedacht haben. Aber grundsätzlich gilt im Startup einfach machen. Wir brauchen jetzt nicht uns Pflichten, Lastenhefte aufschreiben von 80, 100 Seiten, um dann festzustellen, dass es das falsche Tool ist, was wir entwickelt haben. Ich glaube, das falsche Tool ergibt sich dann auf Kundenseite meistens und falsch entwickelt. Daher vorher einfach viel sprechen und viel ausprobieren und ja, vom Versuchen aus den vergangenen Fehlern, die man bereits gemacht hat, zu lernen. Wenn ein Fehler passiert, ist es in Ordnung und darf auch jeder machen. Dass wir da im Nachgang einfach die Schleife ziehen und uns nochmal reflektieren, das ist das Wichtige, ja.
Okay, interessant, ja, finde ich cool, wie man das so aufbauen kann von Anfang an. Ja. Und auch schön, dass ich den Spruch bei euch wieder entdeckt habe, hätte, konnte, sollte, würde machen.
Genau, richtig, ja. Ich glaube, das trifft zu sehr vielen oder wahrscheinlich zu allen bei Markpilot zu, dass wir nicht zu verkopft sind, sondern dass wir einfach ja, diesen Gründes-Spruch für auch für uns quasi leben. Ich fand schon am Anfang in den Gründes-Spaces cool, stand auf der Tür bei uns und steht heute immer noch auf der Tür. Und ja, wir leben es bis heute.
Schön. Jetzt gerade zwischen dem Machen und vielleicht auch dem Planen als so zwei Seiten. Wie viel habt ihr denn davor schon geplant? Also gerade auch Richtung Wirtschaftlichkeit und überhaupt einen Plan, wie es dann so weitergeht.
Ja, also ich glaube, es gilt, dass man nicht zu verkopft an so eine Gründung rangeht. Und es gab auch genug, die mit denen ich gesprochen hatte zu Beginn oder mit denen wir gesprochen hatten zu Beginn, die uns abgeraten haben, es zu tun. Und weil einfach auch viel dagegen gesprochen habe, Probleme, die wir heute auch gar nicht mehr haben, weil sie schon längst entweder gelöst sind oder sich selber beseitigt haben oder was auch immer. Auf der anderen Seite, wenn man an die, oder ich habe an die Idee geglaubt von Anfang an und auch Amin hat an die Idee geglaubt von Anfang an, sowie auch beispielsweise Gregor und die Business Angels, die mit von Anfang an von Stunde Null mit dabei sind. Und ja, dann gilt es halt auch den Markteintritt ein Stück weit zu planen und den Market Push zu planen. Das ist einerseits, wie lange bleibt man hitten? Also wie lange spricht man nicht so richtig über das Thema und auch großes Learning von unserer Seite. Hitten sein hilft an manchen Punkten, wenn man gerade direkt mit etablierten Softwareunternehmen spricht, die sowas auch wirklich umsetzen könnten. Aber grundsätzlich gilt ja, viel drüber sprechen und viel Leute kennenlernen und viel austauschen und wenn jemand die Möglichkeit hatte, die Idee dann zu kopieren, dann war die Idee von dir zu schlecht und dann bist du zu wenig im Thema drin. Deshalb viel drüber sprechen, auch ein großes Learning. Gerade zur Marktgröße haben wir auch einiges gemacht. Wir haben dann im Gründermotor, im Accelerator, im Pre-Seed Accelerator, also bevor wir gegründet haben, den haben wir ja, da konnten wir, wurden wir auch ordentlich gefordert nochmal von den Mentoren. Heute ist ja unter anderem auch der Björn und der Chris mit dem Gründermotor mit dabei. Und die Lisa auch. Ah, cool, das wusste ich gar nicht. Genau, und Da wurden wir schon auch gefordert in so grundsätzliche Planungsthemen, Marktgröße, Pricing, Need von dem Produkt, Product Market Fit, Product Solution Fit oder Problem Solution Fit und vieles weitere. Also da war schon auch eine gewisse Planung da und ja, es ist das Thema ist cool, was wir beackern. Es ist jetzt nicht ein Thema, wo wir sagen, wir verkaufen Kaugummi, es ist schon ein bisschen komplexer. Und es hat mich am Anfang schon auch arg gefesselt. Also ich habe es geliebt und ich liebe es bis heute, darüber nachzudenken, davon in Visionen zu denken und wo geht's hin und was gibt's für Möglichkeiten. Also es ist das Business Development einfach so auch gerne nach Feierabend so ein bisschen in meinem Kopf so durchzudeklarieren. Und ja, da ist schon viel Zeit dann in die Planung rein, aber es hat ultra viel Spaß gemacht. Nach dem Gründermotor haben wir dann Startup BW Pre-Seed gemacht, das ist eine Förderung vom Land, wo wir mit Pioniergeist eine Pre-Seed-Runde, also eine Finanzierungsrunde geraced haben. Und genau da mussten wir einen Businessplan schreiben, oder wir hatten teilweise auch schon viele, viele Seiten davon. Wir mussten ja dem Träger quasi zeigen, dass das Ganze auch funktioniert und dass das Ganze auch auf guten, das Geld auch in guten Händen ist mit uns. Und da hilft es halt nicht, dass man einfach nur was erzählt, sondern müssen auch einfach die Zahlen auf die PowerPoint und ein Stück weit auch schon nachgewiesen werden, gewisse Traktionen in gewissen Feldern. Mhm. Genau. Aber ging schon viel Zeit rein in die Planung auf jeden Fall.
Okay. Das heißt, wenn man mit Investoren zusammenarbeitet, dann braucht man auf jeden Fall die Zahlen. Und war das auch für euch selber so hilfreich?
Ja, also wir haben jetzt keinen klassischen Investor. Es ist mehr eine Förderung bei uns. Genau. Aber auch wenn man das nicht tut und wenn man das ein Bootstrapping macht, also ohne externe Mittel versucht, sein Startup aufzubauen, dann ist es ultra wichtig, ja, auf jeden Fall. Dass man einfach auch weiß, wer ist deine Persona, wer ist dein Markt, wen möchte ich überhaupt ansprechen, also und sich dann auch sicher ist und wirklich in der Nische dann auch bleibt. Also wir haben auch bis heute, ich hatte heute auch wieder ein Telefonat mit einem, der versucht hat, das Produkt von uns in einer anderen Branche einzusetzen und ja, wir lehnen das einfach ab, schlichtweg, weil wir einfach die Nische behalten wollen, den Fokus behalten wollen. Die Nische ist bei uns immer noch 6.500 Unternehmen allein in Deutschland, ist immer noch riesig, und das ist auch völlig in Ordnung so. Also und gerade diese Planung, wer kauft das Produkt, wann wird das Produkt gekauft, ist vielleicht auch eine saisonale Abhängigkeit mit dabei, wann wird es gekauft, ist schon ultra wichtig am Anfang. Ja. Mhm.
Wieso wollt ihr euch da auf eine Gruppe fokussieren? Weil oft höre ich immer wieder in den Coachings, ja, ich will alle bedienen. Ja. Und ich finde jetzt nochmal aus Startup-Sicht das auch interessant. Warum soll man einen Fokus behalten?
Ja, wenn du dich auf die Masse festlegst, es kommt immer auf dein Produkt an, muss man sagen. Aber ich sage mal, wahrscheinlich zu 95% oder 99% vielleicht sogar macht der Fokus Sinn. Weil wenn du dich auf die Masse konzentrierst, dann hast du ganz viele Sonderfälle rechts und links. Und dann kommt der eine um die Ecke und sagt, er braucht das Produkt ein bisschen anders customized. Und der andere kommt um die Ecke, er braucht das Produkt ein bisschen anders customized. Und du schaffst nie so richtig die Skaleneffekte wirklich rauszubekommen. Was tatsächlich dann funktioniert, wenn man den Fokus behält und wirklich bei uns ist Maschinen- und Anlagenbau da strikt drin bleibt. Und ja, seinen Kunden sehr gut kennenlernt auch und daraus dann lernt und auch für andere weitere Kunden lernt. Wenn man jetzt einen Kunden in einer neuen Branche hätte, der einem sagt, entwickel das Produkt woanders hin, dann entwickelt man das Produkt woanders hin oder eine Alternative, worauf dann Kappa von den Entwicklern drauf geht. Man hat dann quasi gar keinen Fokus mehr zu seiner eigentlichen Zielgruppe. Und das wird dann eher eine Dienstleistung, kein skalierbares Produkt mehr. Und deshalb Fokus vor allem im SaaS-Kaliber und SaaS-Lösung sehr wichtig, ja.
Okay. Interessant. Nee, finde ich schön, auch nochmal deinen Blickwinkel da zu sehen. Du hast vorher über Traktion gesprochen, vielleicht auch gerade nochmal Richtung Kundengewinnung. Wie hast du die ersten Kunden gewonnen? Was hast du da gemacht?
Ja. Die allerersten, also der allererste Kunde, das war mein ehemaliger Arbeitgeber, mit dem ich das Thema auch ordentlich validieren konnte. Und die folgenden Kunden waren ja quasi auf Messen gegangen, mit Unternehmen versucht anzusprechen und ja, sich nicht zu schade zu sein, auch die Klinken zu putzen am Anfang und wirklich von Unternehmensstand zu Unternehmensstand zu gehen, um irgendwann mal einen zu finden und jedes Mal mit einer neuen positiven Energie reinzulaufen, um irgendwann mal sich austauschen zu können oder vielleicht sogar Termine zu vereinbaren. Das war am Anfang echt richtig mühselig, bis man da mal Termine gefunden hat und bis man mal sprechen konnte. Ich kann mich noch erinnern an den ersten Großkunden. Das war so ja um die 2019 rum, wo ich dann ja vor der Geschäftsführung auch präsentieren durfte und ich war so ultra nervös. Und es ging auch eigentlich komplett in die Hose, wenn man ehrlich ist. Das Tolle ist, was damals in die Hose ging, haben sie uns einigermaßen verziehen, beziehungsweise das Management hat getauscht und gewechselt und heute ist er Kunde. auch recht cooler Effekt, was daraus entstanden ist. Aber eigentlich ja, sich nicht zu schade zu sein, einfach mal die unangenehmen Wege zu gehen. Ich kann mich auch erinnern an die ersten Gehversuche Richtung Kaltakquise bei mir und es ist komplett in die Hose gegangen. Und heute ist es halt alles auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau. Wir gehen das sehr systematisch an. Aus den ganzen Fehlern haben wir gelernt und noch viel mehr. Wir haben einfach Expertise auch mittlerweile on board bei Marktpilot, die genau wissen, wie sowas auch funktioniert, wie sowas auch systematisch ausrollt. Und ja, da bin ich schon sehr stolz drauf, dass wir da so tolle Mitarbeiter auch haben. Mittlerweile 27.
Wahnsinn. Echt brutal. Ich kann mich noch erinnern von einem Jahr,
ja,
als ihr in dem einen Raum wart.
Ja.
Und jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, aber das heißt, am Anfang einfach mal probieren und dann später, wenn es geht, echt die Expertise ins Boot holen.
Ja, genau. Also vor allem die ersten Mitarbeiter sind brutal wichtig. Also ich kann mich noch erinnern, der Chris von Gründes, der kam irgendwann mal ganz am Anfang, nachdem wir einen Jonathan eingestellt hatten, kam der zu mir und hat gesagt, hey Tobi, da habt ihr einen richtigen. Weil wir waren immer ein bisschen vogelwild und Jonathan ist sehr strukturiert, würde ich sagen. Und es hat uns übel gut getan, die Struktur damit reinzubringen und ja die auch die Expertise reinzubringen, die er auch schon von seinen vorherigen Jobs und so alles schon kannte. Und das ist extrem wichtig, dass ihr vor allem am Anfang die richtigen, die besten Mitarbeiter findet und nicht nur die besten Mitarbeiter, sondern natürlich auch sein Gründerteam dann mit den besten aufbaut.
Mhm.
Genau.
Interessant, okay. Und vielleicht gerade noch, weil du über Gründes auch noch geredet hast, was hat Gründes dir denn sonst auch so geholfen auf dem Weg?
Ja, also auch hier vielleicht nochmal eine kleine Geschichte. Ich habe wo wir noch ziemlich pre-seed, also Vorgründung waren, habe ich mit einem Investor gesprochen oder habe kurzfristig einen Termin bekommen und saß da in einem Kabuff und ich hatte quasi eine weiße PowerPoint von mir und habe mir überlegt, okay, scheiße, ich habe quasi keine Slides. Und irgendwie bin ich dann mit Chris ins Gespräch gekommen und er hat sich dann hingesetzt, glaube über 2 Stunden und wir haben dann ein Pitch-Deck fertig gemacht, das so gut war, dass wir den Investor eigentlich überzeugen konnten. Es lag an anderen Dingen, warum wir nicht mit ihm gegangen sind, aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass so eine Hands-on-Mentalität bei Gründes so herrscht und dass jeder ja voll Bock hat, hier zu helfen. Und wenn du Bock hast, dass dir geholfen wird und auch das Feedback dir gegeben wird, dann ist es schon sehr wichtig. Ich kann mich auch an viele, viele Punkte erinnern, wo wir wieder aufgegleist wurden, wo wirklich auch aktiv Feedback uns gegeben wurde. Bei mir immer gern ein Stückchen härter. Ich verstehe das sonst nicht. Wirklich, um den Track zu halten, um wirklich zurück wieder in die Spur zu kommen. Ja, keine Ahnung. Ich war wirklich ganz zu Beginn, als ich auch Chris damals kennengelernt hatte, recht unerfahren, würde ich sagen. Ich hatte zwar schon den ersten Job so, aber ich hatte noch nicht so große Expertise in dem Ganzen. Und daher war ich sehr froh, dass wir ja da die große Unterstützung hatten. Später auch mit dem Büro, wo wir dann in den Gründerspaces sein durften. Das war wirklich super.
Sehr schön. Ja. Und vielleicht noch zum Schluss, was ist denn so dein Anti-Tipp an alle Zuhörer? Was fällt dir so in die Hose gegangen oder wo bist du auf die Schnauze gefallen? Und du sagst, mach das bitte nicht.
Ja, ich habe es vorher schon angesprochen tatsächlich. Ich glaube, der größte Anti-Tipp war am Anfang zu denken, wenn ich die Idee für mich behalte, dann kriegt es nie jemand mit. Und ich mache da in meinem stillen Kämmerchen eigentlich so mein Ding und es wird schon klappen. Ganz im Gegenteil, also wenn ihr diese Hidden-Strategie in Anführungszeichen fahrt, dann schaut euch wirklich genau diese Unternehmen und diese Punkte, nehmt die heraus, wo ihr nicht so groß drüber sprecht. Und bei allem anderen gilt, sprecht viel darüber und lernt viele Leute kennen und lernt viele coole Leute kennen, die euch weiterhelfen. Und da haben wir auch seitens Marktpilot wirklich sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt, die uns weitergeholfen haben. Und ja, auch bei Gründes, also da wären wir lang nicht, wenn wir Gründes, also da wo wir heute stehen, wenn wir Gründes nicht gehabt hätten, wären wir ja lang nicht da. Also das muss man ganz klar so sagen. Und es wäre nicht passiert, wenn wir einfach für immer diese Hidden-Strategie gefahren wären und einfach nie drüber gesprochen hätten. Daher auch nochmal wirklich großes Dankeschön an Gründes für diese super Unterstützung in der Pre-Seed und in der Vorgründungszeit. Ja, wirklich klasse.
Super, vielen Dank für die netten Worte zum Schluss.
Sehr gerne.
Und dann danke auch fürs Gespräch.
Sehr gerne. Und vielen Dank auch an dich, Jana. Ich freue mich auch gerne, wenn ihr da mal wieder vorbeikommt hier im Büro und gerne auch ein Bier trinkt, so wie wir jetzt. Zum Wohl.
Prost.
Das war der Gründes on Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.